SWR Kultur Hörbuch.
Die Schlafenden von Anthony Passeron. Folge 3. Es liest Valentin Richter. Die schlafenden Kinder. So fing es wahrscheinlich an. Eine allmählich schrumpfende Gemeinde am Anfang der 1980er Jahre. Kinder, die am helllichten Tage ohnmächtig auf der Straße liegen. Zunächst dachte man, sie hätten einen heftigen Kater, eine Alkoholvergiftung oder zu viel gekifft. Zumindest nichts Schlimmeres als das, was man von ihren älteren Geschwistern kannte. Aber irgendwann war klar, mit Gras oder Alkohol hatte das hier nichts zu tun. Die Augen dieser schlafenden Kinder waren verdreht. Sie hatten einen Ärmel hochgekrempelt und in der Armbeuge eine Nadel stecken. Sie waren kaum wach zu kriegen. Die üblichen Ohrfeigen und eimerweise kaltes Wasser reichten nicht mehr aus. Man musste sie zu ihren Eltern tragen, die auf die Diskretion aller Beteiligten hofften. Die Alten verstanden die Welt nicht mehr. Es handelte sich um Kinder von Unternehmern, Beamten, um Töchter und Söhne teils vermögender Geschäftsleute. Sie stammten aus Familien, die über Beziehungen, Eigentumswohnungen, Grundstücke, Firmen verfügten. Den Erben sollte es an nichts fehlen. Diese Kinder hatten weder den Zweiten Weltkrieg noch den Indochina- oder Algerienkrieg erlebt. Sie kannten weder Entbehrungen noch Hunger oder Kälte. Sie hatten die Ereignisse von 1968 über das Fernsehen mitbekommen, wie ein fernes Echo, das in den abgeschnittenen Tälern nur schwach widerhallte. Ohne an Demonstrationen oder Streiks teilgenommen zu haben, profitierten auch sie davon, dass man die Autorität der Vätergeneration infrage stellte. Sie durften studieren, sich amüsieren und sogar auf Abwege geraten, um den eigenen Weg zu finden. Im Gegensatz zu ihren streng erzogenen Eltern, die sich eine glänzende Karriere für ihre Kinder ausmalten, in einer Behörde oder einem großen Unternehmen in der Region. Stattdessen las man ihre Sprösslinge am frühen Morgen leblos in der Gosse auf. Die Alten im Dorf geißelten die mangelnde Autorität der Eltern und beklagten die schwindenden Werte. Vielleicht gab es aber auch einfach nichts zu verstehen. Auf Seiten der Gesetzeshüter machte man es sich leichter. Die Polizisten standen eines Tages unangekündigt vor der Tür. Stundenlang versperrten ihre Wagen die Zufahrten zu den schicken Villen, die kein Skandal je umwittert hatte. Sie nahmen Schränke auseinander, zerschnitten Matratzen und rissen Lebensmittelpakete auf. Erst danach erklärten sie, was vor sich ging. Die Eltern waren fassungslos und empört, dass man ihre Töchter und Söhne wie Kriminelle behandelte. Die Beamten belehrten sie, dass die Kinder gemäß Artikel L626 und L627 des Gesetzes von 1970 mit Gefängnisstrafen rechnen mussten. Ob Dealer, Besitzer oder Konsument, man warf alle in einem Topf, sodass ihnen unterschiedslos Haftstrafen von bis zu 10 Jahren drohten. Der Gesetzgeber behielt es sich außerdem vor, Drogensüchtige zu einer Therapie zu verpflichten. In der Praxis machte es sich die Justiz allerdings nicht unnötig schwer mit den als überflüssig erachteten Bestimmungen. Man reduzierte die Betroffenen ganz einfach auf ihren Status als Straftäter. Und dieses Image des Outlaws ließ die Eltern vor Angst erstarren. In einem Dorf, wo jeder jeden kennt, ist der Ruf einer Familie kein unerheblicher Faktor. In den zitierten Fällen allerdings schwand seine Bedeutung. Im Büro des Untersuchungsrichters in Nizza konnten die Eltern keine Strippen mehr ziehen, sich an niemanden wenden, der sich für sie einsetzen und die Sache aus der Welt schaffen würde. Ihre Einflusssphäre endete an den Grenzen des Tals. Also bemühten sie sich um einen Dialog. Die Kinder gelobten Besserung. Man würde sie nicht wieder von der Straße holen müssen. Sie versprachen, nicht mehr mit den Typen abzuhängen, die man beschuldigte, sie an die Substanzen herangeführt zu haben. Damit war der Grundstein des Übels gelegt. Die Kinder logen. Die Eltern glaubten ihnen. Sie leugneten das Offensichtliche. Und mehr als um die physischen und psychischen Konsequenzen des Drogenkonsums sorgten sie sich um das Gerede der Leute. Ihre Strategie lautete: Durchhalten und abwarten. Auch diese Phase würde vorübergehen. In den schwierigeren Fällen verfrachteten die Eltern ihre Kinder zur Entziehungskur an die Küste. Doch kaum zurück im Dorf nach der Therapie knüpften die Teenager wieder Kontakt zu den alten Bekanntschaften, der Rückfall war vorprogrammiert. Die Eltern verfielen in eine Art Schockstarre. Niemand wusste, was los war, geschweige denn, wie man am besten mit der Situation umging. Sie standen völlig hilflos da. Manche kannten noch nicht einmal Cannabis vom Hörensagen. Die Aufgeklärteren stellten sich Fragen, auf die sie keine Antwort hatten. Woher kam der Stoff? Wer hatte damit angefangen? Wer verkaufte ihrer Tochter das Zeug? Wer hatte ihrem Sohn gezeigt, wie man die Drogen konsumierte? Warum nur hatten ihre Kinder sich darauf eingelassen? Wo nahmen sie das ganze Geld her? Die Polizei meldete zunehmend Diebstähle im Tal. Der Reihe nach wurden die Villen auf den Anhöhen, der Lebensmittelladen und die Apotheke ausgeraubt. Autofahrer mussten am Morgen entdecken, dass das Radio im Wagen verschwunden war. Im Café schob man gern den Jugendlichen aus den Arbeitervierteln in Nizza die Schuld in die Schuhe. Es hieß, man habe Araber in der Gegend umherstreichen sehen. Sobald man die Täter in Flagranti erwischte, waren solche Anschuldigungen allerdings schnell entkräftet. Es steckten drogenabhängige Jugendliche aus der Gegend dahinter, Kinder aus dem Dorf. Im Gespräch mit den erschütterten Familien wagten die Beamten sich bisweilen mit Erklärungen aus der Deckung. Zuerst sei das Heroin von Marseille aus in amerikanische Städte gelangt und habe dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen, dann sei es über Paris und die Niederlande, manchmal auch über Italien, in diese Region gespült worden. Die genaue Quelle sei schwer zu ermitteln. Das Zeug wandere von Stadt zu Dorf, von Uni zu WG-Party. Mit den wöchentlichen Hin- und Rückfahrten der Dorfjugend, die in Nizza zur Schule ging, finde es regelmäßig den Weg ins Hinterland. Die Nadel habe den Joint verdrängt. Die Anhängerschaft ziehe immer weitere Kreise, weil die jungen Leute sich nach neuen Erfahrungen sehnten. Sie langweilten sich zu Tode. Alles, was aus der Stadt kam, fasziniere sie. Damit waren sie die ideale Kundschaft für jeden Dealer. Irgendwann würden sie dann selbst anfangen zu dealen, um ihren Konsum zu finanzieren. Je größer die Übertretung, desto aufregender. Die Eltern drehten sich im Kreis mit ihrer Heimlichtuerei. Es brachte sie fast um den Verstand. Jahrzehntelang hatten sie geschuftet, um es zu ein wenig Komfort und Ansehen zu bringen. Die harten Zeiten lagen hinter ihnen. Ihre Kinder mussten nichts weiter tun, als ein Erbe zu übernehmen, in ein Geschäft einzusteigen, das man auf sie zugeschneidert hatte. Und nun ließen sie all das in den finsteren Gassen des Dorfes vor die Hunde gehen. Science. Am Abend des 3. Januar 1983 trifft das Material, das Rosenbaum seinem Patienten entnommen hat, im Institut Pasteur ein. Luc Montagnier macht sich sofort an die Arbeit, schneidet die Lymphknotenprobe in mehrere Teile und legt Kulturen an, die er seine Mitarbeiter bittet zu beobachten. Ein paar Tage darauf erhält er unter dem Kürzel LAI eine zweite Gewebeprobe eines anderen Patienten. Jean-Claude Sherman ruft sein Team in seinem Labor zusammen. Am Institut Pasteur ist man das Experimentieren mit gefährlichen Viren gewohnt, aber wie gefährlich dieses Ding hier wirklich ist, vermag niemand zu sagen. Bevor der Virologe mit den Untersuchungen beginnt, fragt er jeden und jede Einzelne, ob sie bereit seien, an dem Projekt mitzuwirken. Er will niemanden zu etwas zwingen. Die Antwort lautet einhellig: Wenn Sie es machen, sind wir dabei. Sie stehen am Anfang eines langen Prozesses. Nach 3 Wochen beobachtet Shermans ehemalige Studentin Françoise Barré-Sanoussi die Aktivität einer reversen Transkriptase, das heißt eines Enzyms, das Retroviren nutzt, um in ihren Wirt einzudringen. Die junge Wissenschaftlerin bemerkt, dass die Entwicklung in ihren Reagenzgläsern sehr schnell voranschreitet. Nicht nur lässt sich die reverse Transkriptase weiterhin nachweisen, Barré-Sanoussi stellt außerdem ein rasantes Absterben der Zellen fest. Sie fürchtet, dass in den Kulturen bald nichts mehr zu beobachten sein wird. In einer Dringlichkeitssitzung mit Sherman entscheidet das Team, die einzelnen Proben mit weißen Blutkörperchen zu versorgen, um die Zellaktivität aufrechtzuerhalten. Sie fordern Blutkonserven aus dem Transfusionszentrum des Pasteur-Instituts an. Da sie den Krankheitserreger so kurzfristig nicht bestimmen können, wollen sie ihn füttern, um Zeit zu gewinnen. Angesichts des plötzlichen Zelltods beginnt das Pasteur-Team an der Hypothese der Amerikaner zu zweifeln, der zufolge es sich bei dem Erreger um ein Retrovirus vom Typ HTLV handelt. Wäre dies der Fall, würden die beobachteten Zellen dazu neigen, sich zu vermehren und nicht, wie in den Pasteur-Kulturen, massenhaft absterben. Einige Tage später weist Françoise Barré-Sanoussi in ihren Kulturen erneut das für Retroviren typische Enzym nach, diesmal in deutlich größerer Menge. Sie informiert ihren Chef. Jean-Claude Sherman benachrichtigt seinerseits Luc Montagnier, der die Proben an Charles Doguet weiterleitet, den Elektronenmikroskopiker des Instituts. Doguet, auch er wurde vor den Gefahren der Aufgabe gewarnt, durchleuchtet mit seinem hochmodernen Equipment jeden einzelnen Partikel der ihm zur Verfügung gestellten Fragmente auf ein Retrovirus. Luc Montagnier weiß, dass er möglicherweise kurz vor dem Ziel steht und sucht Doguet nun jeden Abend auf, um sich zu erkundigen, ob er schon etwas Greifbares lokalisieren konnte. Am 3. Februar, nach einer schier endlosen Woche des Wartens, klingelt endlich Montagniers Telefon. Der Mikroskopiker fasst sich kurz. Ich hab's. Das gesamte Team stürmt in Doguets Labor. Der Reihe nach beobachten sie durch den Apparat ein reifendes Viruspartikel mit bisher unbekannten morphologischen Merkmalen. Es handelt sich definitiv nicht um das HTL-Virus, das die Forschergruppe um den US-Experten Robert Gallo als Erreger vermutet. Das im Institut Pasteur identifizierte Virus sieht nicht nur anders aus, es verhält sich auch anders. Der Verdacht, dass es die Zellen zerstört, mit denen es in Kontakt kommt, erhärtet sich. Die Pasteurianer schicken eine isolierte Virusprobe aus dem Lymphknotengewebe von LAI, der sich, anders als BRU, in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium befindet, an die amerikanischen Kollegen mit der Bitte um deren Einschätzung. Am 20. Mai 1983 erscheint ein Artikel in der renommierten amerikanischen Zeitschrift Science. Darin heißt es, ein französisches Forscherteam habe ein neues tödliches Virus entdeckt, das vermutlich für AIDS verantwortlich sei. Luc Montagnier nennt das Virus vorsichtshalber LAV, Lymphadenopathy-Associated Virus. Er will sich damit von der Hypothese der US-Experten abgrenzen, ohne vorschnell den Durchbruch zu verkünden. Denn noch besteht keine Gewissheit über den kausalen Zusammenhang zwischen dieser Entdeckung und dem Ausbruch der Krankheit. Super 8. Ein später Frühlingsmorgen auf dem Land. Man sieht festlich gekleidete Menschen, die sich ruckartig bewegen, was an der Abspielgeschwindigkeit des Films liegt. Sie stehen beim Aperitif vor einem kleinen Haus. Bestimmt hörte man sie lachen, hörte den Kies knirschen, die Vögel zwitschern, den Wind in den Blättern rauschen. Aber die Kamera meines Vaters konnte keine Geräusche einfangen, die Welt auf diesen Bildern ist verstummt. Nur der Projektor, der all diese Menschen in Geister verwandelt, schnurrt in die Stille hinein. Man reicht zwei sich aufs Haar gleichende Babys herum, posiert mit ihnen vor der Kamera. Kinder jagen einander nach, zwischen sich zuprostenden Erwachsenen und Hunden die Kekse klauen. Der Film steckt in einer gelben Kodak-Papiertüte, auf der in Handschrift »Taufe Zwillinge« steht. Er zeigt die seltene Zusammenkunft meiner Familie väterlicher und der mütterlicherseits. Nach einer Minute und 32 Sekunden entdecke ich am Bildrand ein einsames Paar. Die beiden sind abgemagert, ihre Gesichter hohl, ihre Zähne liegen frei. Sie sehen aus wie Skelette. Und dabei einander so ähnlich, dass man sie für Bruder und Schwester halten könnte. Desiree und Brigitte, seine Frau, stecken bereits bis zum Hals im Heroinsumpf. Es sticht einem förmlich ins Auge. Dennoch wollte meine Großmutter nicht sehen, was alle längst wussten. Sie hatten sich ein paar Jahre zuvor auf einer Party in Nizza kennengelernt, wenige Monate nach Mayas Abreise. Brigitte war das einzige Kind eines Handelsvertreters für Weine, der ständig unterwegs war. Sie und ihre Mutter hatten den größten Teil ihres Lebens damit verbracht, auf ihn zu warten. Schließlich hatte die Mutter die Scheidung eingereicht und war mit Brigitte zu einer der Schwestern in den Norden der Stadt gezogen. Zeit für anderes fand die Mutter neben ihrer Arbeit als Sekretärin und ihrem zerrütteten Privatleben kaum. Sie ließ Brigitte viele Freiheiten, auch weil zu der Clique ihrer Tochter ein Cousin gehörte, dem sie voll und ganz vertraute. Brigittes Freunde waren Unterschicht-Teenager, die in den Randbezirken von Nizza aufwuchsen. Lichtjahre entfernt von den Postkartenmotiven der Côte d'Azur. Sie trugen schwarze Jacken, fuhren Motorrad und trieben sich in den Vierteln La Madeleine, Pasteur und Las Planas herum. Fernab der Palmen, dem Prunk der Strandpromenade und den Villen auf den Hügeln hingen diese Jungen und Mädchen auf menschenleeren Plätzen ab. Auf Brachen, die man zu Parkflächen für Supermärkte umgewandelt hatte, im Schatten von Autobahnkreuzen. Sie schlugen sich durch mit Gelegenheitsjobs, Arbeitslosenhilfe und zwielichtigen Händeln. Brigitte, die ihre Kindheit im einsamen Warten auf einen nicht zurückkehrenden Vater verbracht hatte, klammerte sich an diese Truppe wie ein Sozius an seinen Fahrer und sie betete, dass sie es weit fortschaffen würde. Nach ihrer ersten Begegnung hatte Desiree Brigitte immer wieder auf Partys bei Freunden oder nachmittags in einer Bar getroffen. Es verstrichen ein paar Monate, bis sie ins Dorf zog. Brigitte fand sofort eine Anstellung als Pflegehelferin im Seniorenheim. Obwohl es generell schwierig war, im Tal noch Arbeit zu finden, wurde man oft ohne jegliche Qualifikation von heute auf morgen eingestellt. Der Job war anstrengend und entsprechend häufig fielen die Beschäftigten aus. Man unterschied diese Kategorie Mitarbeiter von den Sekretärinnen und den Krankenpflegern, indem man sie schlicht die Arschabwischer nannte. Die Super-8-Sammlung meines Vaters umfasst etwa 30 Filme, in denen Desiree und Brigitte nur noch ein einziges weiteres Mal auftauchen. Die Beschriftung der Hülle ist mit der Zeit fast bis zur Unsichtbarkeit verblichen. Die Aufnahmen sind im Rosengarten des Klosters auf dem Hügel von Cimier entstanden. Von hier aus hat man einen Blick über ganz Nizza. Der Himmel ist grau, die Wolken hängen tief. Ich erkenne die Familie meines Vaters, offenbar herrscht eine heitere Stimmung. Jean-Philippe, der Jüngste meiner Onkel, lacht, als hätte jemand gerade einen guten Witz erzählt. Am Eingang zum Garten parken lauter altmodische Autos. Aus einem steigt Brigitte aus, im weißen Hochzeitskleid. Desiree, er trägt einen weinroten Anzug, dazu eine Fliege, wartet neben meiner Großmutter am anderen Ende des Gartens auf die Braut. Die beiden sind weder abgemagert, noch machen sie den Eindruck, als stünden sie neben sich. Sie haben noch alle ihre Zähne und drücken sich nicht irgendwo am Bildrand herum. Sie bewegen sich mitten im Geschehen. Sie wirken glücklich. Es mag ein zaghaftes Glück sein, aber es ist ein Glück. Immerhin. Als das Bild auf der Wand meines Vaters plötzlich verschwindet, begreife ich, dass sie ein Leben ohne Drogen hätten führen können. Ein Leben, in dem sie glücklich gewesen wären. Ein Leben, in dem ich sie hätte kennenlernen können. Ein einfaches Leben, womöglich nicht schillernd genug, um davon zu erzählen, aber eben ein ganzes, ein vollständiges Leben. Man müsste sich an Tage wie diesen erinnern können, wollte man noch einmal anders von vorn anfangen. So bleiben einem nur die Super-8-Filme meines Vaters, die ich mir in ungeordneter Reihenfolge ansehe, um diese Menschen wieder lebendig werden zu lassen. Kinshasa. 1983 glaubt die Öffentlichkeit immer noch, trotz der erheblichen Fortschritte in den wissenschaftlichen Laboratorien von Paris bis Washington, dass AIDS allein drei Risikogruppen betreffe: Homosexuelle, Heroinabhängige und Menschen, die an Hämophilie leiden, sogenannte Bluter. Dabei hatte der MMWR bereits am 12. Mai 1982 Fälle von heterosexuellen Frauen gemeldet, die mit großer Wahrscheinlichkeit an AIDS erkrankt waren. Eine vierte, bereits erwähnte Gruppe weist einen unerklärlich hohen Anteil an Erkrankten auf, Haitianer. Lange Zeit konzentrieren sich das Interesse der Forschung und die Ablehnung der Gesellschaft auf diese vier Hs. Der Argwohn gegenüber den Menschen, die damit als Gruppe zusammengefasst werden, ist groß. Eine unerträgliche Situation für engagierte Ärzte wie Willi Rosenbohm. Unermüdlich versucht er mit Aufklärung und Kommunikation gegen die herrschenden Vorurteile anzukämpfen. Am Institut Pasteur richtet sich der Fokus darauf, eine Beziehung zwischen LAV und AIDS herzustellen. Um der gängigen Meinung entgegenzutreten, dass das Virus allein die vier Hs etwas angehe, muss es bei Menschen außerhalb der benannten Risikogruppen nachgewiesen werden. Mitte September 1983 diskutiert Rosenbohm mit Luc Montagnier den Fall einer schwerkranken Patientin. Die junge Frau zeigt alle Anzeichen einer fortgeschrittenen Infektion. Als heterosexuelle Frau aus Zaire, die nie Heroin konsumiert und nie Bluttransfusion erhalten hat, passt sie in keine der bisherigen Kategorien. Dennoch wird sie an AIDS sterben, davon ist Rosenbohm überzeugt. In den letzten zwei Jahren hat er ausreichend viele Kranke betreut, um die typischen Symptome zu erkennen. Mit dem Einverständnis der Patientin nimmt er ihr Blut ab und schickt es an das Institut Pasteur. Montagnier kultiviert die Zellen und gibt Proben davon an das Labor von Jean-Claude Sherman und Françoise Barré-Sanoussi. Das Team um die beiden Virologen hat inzwischen eine gewisse methodische Routine beim Nachweis des Virus entwickelt. Und so lassen die Ergebnisse nicht lange auf sich warten. Noch vor Ende September klingelt Rosenbohms Telefon im Krankenhaus Pitié-Salpêtrière. Für Montagnier steht außer Zweifel, dass die junge Frau sich mit dem AIDS-Virus infiziert hat. Das Ergebnis kommt für beide nicht überraschend und ist dennoch in zweierlei Hinsicht von großer Bedeutung. Erstens, weil es nun den eindeutigen Nachweis gibt, dass das Virus auch von Heterosexuellen übertragen wird. Zweitens, weil die Patientin gerade aus Kinshasa eingereist ist. Auffällig viele der weltweit Erkrankten haben sich wie sie zuvor in Afrika aufgehalten. Die Krankheit kann also jeden befallen. Und als immense Herde entpuppen sich zunehmend die afrikanischen Großstädte. Willi Rosenbohm hat der jungen Patientin das Resultat der Blutanalyse nicht mehr mitteilen können. Sie starb 2 Tage nach der Entnahme. Für die Forscher zeichnet sich immer deutlicher die Gefahr einer Pandemie ab. Kaffee. Es war ein Sonntag. Es kann nur an einem Sonntag gewesen sein. Meine Eltern hatten die Eltern meines Vaters zum Kaffee bei sich eingeladen. Sie wollten in Ruhe mit ihnen sprechen, außerhalb der Arbeit im Geschäft. Seit jeher hatte mein Vater sich dem Modell der Familie gefügt. Er war frühzeitig von der Schule abgegangen, um sich ganz in den Dienst der Metzgerei zu stellen, die seinen Namen trug. Und obwohl er von der Konkurrenz heiß umworben war, seine Zuverlässigkeit, seine Kompetenz und sein Fleiß hatten sich herumgesprochen, hielt er dem Familienbetrieb stets die Treue. Als sich eines Tages ein Supermarkt am Dorfausgang niederließ, bewarb er sich in der Fleischereiabteilung. Er wurde zu Gesprächen eingeladen und absolvierte geduldig die nötige Schulung. Dann aber ließ er seinen neuen Arbeitgeber am Morgen der Eröffnung hängen, ganz wie er es geplant hatte, und kehrte zurück zu seinen Eltern hinter die Ladentheke. Die anderen Einzelhändler im Dorf jammerten und zeterten, dass man ihre Existenz vernichte, ihnen die Kundschaft abspenstig mache. Er hingegen gab sich nicht so schnell geschlagen. Er hatte den Supermarkt mit einem Kühlraum voll Fleisch ohne Metzger stehen lassen. Für den Laden seiner Eltern hätte er alles getan. Aber nun würde er mit einem einzigen Satz zum ersten Mal eine Bresche in ihre Welt schlagen. Alles, was sie in Jahrzehnten aufgebaut hatten, ein florierendes Geschäft, eine tüchtige Familie, gut erzogene Kinder, würde mit wenigen Worten niedergerissen werden. Und ausgerechnet an ihm war es, diese Worte auszusprechen. Es führte kein Weg daran vorbei. Ein kurzer, einfacher Satz und doch der komplizierteste, den er jemals sagen musste. Bestimmt hatte meine Mutter angeboten, an seiner Stelle zu sprechen, aber mein Vater war nicht darauf eingegangen, weil er Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen wollte. Seine Eltern nahmen auf dem Sofa Platz. Meine Mutter servierte Kaffee auf dem niedrigen Couchtisch. Nach einer Eingangsplauderei über die Farbe des Himmels, die Arbeit und das Tapetenmuster wagte mein Vater den Sprung ins kalte Wasser. Nicht, weil er besonders tapfer gewesen wäre, sondern weil es nichts mehr gab, womit man den Moment noch hinauszögern konnte. Am Vorabend habe er zum wiederholten Mal festgestellt, dass Geld in der Kasse fehlte. Trotz mehrfachen Nachzählens sei die Rechnung nicht aufgegangen. Inzwischen wisse er, wohin das Geld verschwinde, und darüber wolle er mit ihnen sprechen. Er atmete tief durch, ehe er fortfuhr. Desiree. Er sei es, der sich während der Schließzeiten am frühen Nachmittag aus der Kasse bediene. Meine Großmutter war fassungslos. Desiree? Desiree soll sich zwischen 12 und 14 Uhr in den Laden schleichen, um seine Eltern zu bestehlen? Was redest du da für einen Unfug, mein Junge? Dein Vater und ich haben ihm, genau wie euch anderen, immer etwas gegeben, wenn ihr es brauchtet. Ein solcher Verdacht lag außerhalb des Vorstellungsvermögens meiner Großmutter. Ihr ältester Sohn war erfolgreich. Er hatte einen höheren Schulabschluss, der ihm eine gute Arbeitsstelle ermöglichte. Warum sollte er so viel Geld nötig haben? Das ergab für sie überhaupt keinen Sinn. Doch mein Vater war nicht mehr zu bremsen, als wäre der Damm nun gebrochen. Weil Desiree Drogen nehme. Weil er und die meisten seiner Freunde sich Heroin spritzten. Weil Heroin unbezahlbar sei und Desiree immer mehr davon brauche. Weil man es ihm vermutlich teurer verkaufe, seitdem er abhängig war. Meine Mutter ergänzte, dass Brigitte ihr Schmuck geklaut habe, als sie und Desiree einmal zum Abendessen da waren. keinen wertvollen, aber immerhin Erbstücke ihrer Oma. Mein Großvater schwieg traurig, während meine Großmutter einen ihrer berüchtigten Wutanfälle bekam. In solchen Momenten konnte man sie bis zum anderen Ende des Dorfes hören. Sie beschimpfte uns als Lügner. Sie wollte einfach nicht wahrhaben, dass ihr Sohn an der Nadel hing, erzählte mir meine Mutter. Neider! Mein Vater und meine Mutter seien einfach nur neidisch auf Desiree und Brigitte. Neidisch auf Desirees Erfolg, auf seinen Job, sein Auto, seine Lebenssituation. Meine Großmutter befahl meinem Großvater aufzustehen und sie nach Hause zu begleiten. Sie tobte noch den ganzen Heimweg über. Heute verstehe ich, dass diese aus der Geschäftskasse gestohlenen Scheine mehr als nur Geld waren. Sie standen für Jahre der Lehre und Arbeit, für tausende viel zu kurze Nächte, für permanentes Aufstehen im Morgengrauen, für verschobene Urlaube. Dieses Geld hatte auch meinem Vater gehört. Desiree beklaute nicht nur seine Eltern, sondern auch seinen jüngeren Bruder. Und der, oder besser gesagt, der kleine Junge in ihm, hoffte, als er Desiree verpfiff, auf die Unterstützung seiner Eltern. Auf ein Zeichen ihrerseits. Auf den Beweis, dass er sich nicht für nichts und wieder nichts krumm machte. Auf irgendetwas, das ihm zeigte, dass er wahrgenommen wurde. Dieses Geld stand für seine Hingabe. Für die Liebe eines Sohnes zu seinem Vater und zu seiner Mutter. Dieser Sohn hätte seine Eltern für die Konkurrenz im Stich lassen können, war jedoch an ihrer Seite geblieben. Und jetzt kanzelten sie ihn im Beisein seiner Frau ab, damit das Bild, das sie sich von ihrem Ältesten machten, keine Kratzer bekam. Letztlich waren meine Eltern jedoch nicht sonderlich enttäuscht. Sie hatten nicht viel mehr von dem Gespräch erwartet. Mein Vater hatte getan, was er für seine Pflicht als Sohn und Bruder hielt. Meine Großeltern mochten das Gesagte noch so sehr von sich weisen, eines Tages würde die Realität sie einholen. Ihre Potjemkinschen Dörfer würden den brodelnden Gerüchten im Ort nicht lange standhalten können. Ihr hart erarbeiteter Ruf würde mit den ersten polizeilichen Hausdurchsuchungen den Bach runtergehen. Ihr Schweigen kam nicht an gegen die heulende Sirene der Feuerwehr, von der Desiree nach seiner ersten Überdosis gerettet wurde. Robert Gallo. Trotz der Beobachtung der Forschergruppe am Institut Pasteur weigert sich der amerikanische Professor Robert Gallo in Betracht zu ziehen, dass sich das AIDS-auslösende Virus vom HTL-Virus unterscheidet, dem ersten menschlichen Retrovirus, das er selbst 1981 entdeckt hat. Sein internationales Ansehen beruht im Wesentlichen auf dieser Arbeit. Im Gegensatz zu den Mitgliedern des kleinen, multidisziplinären Pasteur-Teams ist Gallo ein Star auf seinem Gebiet. Er arbeitet für die National Institutes of Health, ansässig im Norden Washingtons, eine Organisation, die ungleich einflussreicher ist als das Pariser Institut. In seinem Büro im obersten Stockwerk von Gebäude 37 mutmaßt er, dass die Pasteurianer schlampig mit seinen Proben umgegangen sind, sie versehentlich kontaminiert haben. Die angebliche Entdeckung eines neuen Virus trifft ihn völlig unvorbereitet. Er versucht, gegenzusteuern. Er tauscht sich nun mehr oder weniger regelmäßig mit den Franzosen aus und erhält Zellproben von Jacques Libovitch. Sie stammen von einem Patienten, der nach einem Motorradunfall in Haiti mit einer Bluttransfusion versorgt wurde. Robert Gallo macht sich ans Werk. Er sucht in diesen Zellen nach seinem Virus und findet es. Für ihn steht daher fest, das HTL-Virus ist der Erreger von AIDS. Triumphierend präsentiert er seine Ergebnisse in Seminaren und Veröffentlichungen. Mehrere Zeitschriften, darunter Science, berichten über seinen Erfolg, das Retrovirus HTLV im Blut eines AIDS-Kranken nachgewiesen zu haben und ziehen damit die Forschungsergebnisse der Franzosen in Zweifel. Was Robert Gallo noch nicht weiß, ist, dass der transfundierte Patient, auf den er seine Behauptungen stützt, doppelt infiziert war. Mit dem in Haiti sehr verbreiteten HTL-Virus und außerdem mit dem AIDS-Virus. Ein trauriger Zufall, der Gallo in eine Sackgasse führt und mit ihm einen Großteil der internationalen Wissensgemeinschaft, die der Arbeit des großen US-Experten mehr Vertrauen schenkt als den Untersuchungen eines kleinen, unbekannten Teams aus Frankreich. Vertraulich. Als meine Großmutter den ersten Schock überwunden hatte, machte sie meinem Vater zwar noch lange kein Zugeständnis, beschloss jedoch, den alten Dorfarzt aufzusuchen. In einer so überschaubaren Gemeinde, wo sich schnell alles herumspricht, war das kein einfacher Schritt. Die Arztpraxis befand sich im Erdgeschoss eines Altbaus in einer düsteren Straße, in der es nach Katzenurin stank. Am Ende eines von gelben Wandstrahlern nur spärlich beleuchteten Korridors gelangte man in ein beengtes Wartezimmer und musste sich unter lauter seufzenden und tuschelnden Menschen gedulden, bis man an die Reihe kam. Waren die Zeitschriften auf dem kleinen Tisch einmal durchgeblättert, blieb einem nichts weiter, als auf die zwei Bilder an der Wand zu starren. Ein Plakat zur Raucherprävention und die Reproduktion eines mittelalterlichen Gemäldes. Es zeigte eine nackte junge Frau, deren Geschlecht und Brüste von einem Tuch verhüllt waren. Rechts und links von ihr standen jeweils ein schwarz gekleideter Arzt mit spitzem Hut auf dem Kopf und einer riesigen Spritze in der Hand. So riesig, dass ich mich als Kind immer gefragt hatte, wie genau ich dieses Bild verstehen sollte. Im vertraulichen Rahmen seiner Sprechstunde redete der Allgemeinmediziner unter seinem Holzkruzifix daher, als läse er aus einem geistlosen Parlamentsbericht vor. Er bezichtigte die Intellektuellen, die Presse, Schriftsteller und Rockbands der Fahrlässigkeit im Umgang mit Drogen, da sie sich mit ihren Erfahrungen vor den Jugendlichen brüsteten. Gerade bei den jungen Leuten vom Land, denen es oft an Selbstvertrauen mangele, richteten ihre Worte großen Schaden an. Weiterhin schimpfte er über das Großstadtvolk, über die Gesellschaft, die keine Grenzen mehr setze, über die zu große Freiheit, in der Kinder heutzutage aufwüchsen. Eine Freiheit, die sie, aus seiner Sicht, tiefen Ängsten und der Selbstzerstörung aussetzte. Dann erklärte er Louise, dass sich das Heroin zuerst unter den Jugendlichen an der Küste ausgebreitet habe, später nach und nach auch im Tal. Die toxikologischen Abteilungen der Krankenhäuser in Nizza seien überlastet. Also schicke man die Drogensüchtigen jetzt in die psychiatrische Klinik nach Sainte-Marie. Dort könne man die Entzugserscheinungen nämlich mit Hilfe von Zwangsjacken und Beruhigungsmitteln eindämmen. Doch die Entziehungskuren allein reichten ja nicht aus. In der Region habe es Initiativen gegeben, um das Problem in den Griff zu bekommen. Michel Savareau beispielsweise, ein Untersuchungsrichter aus Nizza, sei es leid gewesen, dass jeden Montagmorgen dieselben Junkies wegen geklauter Handtaschen und Autoradios in seinem Büro saßen. Er habe deshalb in einem kleinen Ort unten im Tal ein auf Suchtkrankheiten spezialisiertes Zentrum eingerichtet, wo die Süchtigen nach dem Entzug in einen geregelten Tagesablauf und verschiedene Aktivitäten eingebunden wurden. Unbenommen einzelner Erfolge führten die Ausreißversuche und Rückfälle der meisten Patienten allerdings zur Erschöpfung der Mitarbeiter des Zentrums. Das Projekt wurde nach 4 oder 5 Jahren wieder eingestellt. Gegen die Macht des Heroins kam man nicht an. Als der Arzt meine Großmutter zur Tür begleitete, erzählte er ihr noch, er selbst habe während des Indochina-Kriegs die verheerenden Folgen des Opiumkonsums miterlebt. Opiate seien die stärksten Suchtmittel überhaupt. Der Entzug sei immer langwierig, teuer und mühsam. Man müsse durchhalten und meinen Onkel von falschen Freunden fernhalten. Louise bat ihn, ihren Sohn auf eine Warteliste für eine Entziehungskur zu setzen, der Desiree freilich noch zustimmen musste. Kreuzzug. Es spielt keine Rolle, dass die Franzosen einen entscheidenden Forschungsvorsprung haben, was das neue Virus betrifft, solange ihre Arbeit nicht von der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft anerkannt wird. Luc Montagnier, Françoise Barré-Sanoussi, Jean-Claude Sherman und Françoise Braun-Vésinet reisen zu Kongressen auf der ganzen Welt, um ihre Ergebnisse vorzustellen und den Beweis anzutreten, dass LAV, jenes Virus, das sie am Institut Pasteur isoliert haben, der Erreger von AIDS ist. Allerdings sind die 4 weitaus geschickter bei der Arbeit an ihren Laborgeräten als im Umgang mit ihrem Publikum. Ihnen fehlen die Reputation und die Eloquenz eines Robert Gallo, der auf seiner HTLV-Hypothese beharrt. Im Juli 1983 empfängt Gallo Luc Montagnier in den USA. Im Gepäck hat der Franzose eine kleine Kühlbox, in der sich ein Reagenzglas mit dem französischen Virus befindet, damit Gallo seine eigenen Untersuchungen anstellen kann. Der charmante Amerikaner holt seinen Kollegen persönlich am Flughafen ab und bereitet ihm einen herzlichen Empfang in seinem Privathaus. Es ist Sonntag und die Arbeit mit dem Material aus Paris soll erst am nächsten Tag beginnen. Sie lagern die Virusprobe also fürs Erste in Gellos Gefrierschrank. Dessen Ehefrau ist entsetzt. Mehrere Monate verstreichen. Es kommt zu weiteren Treffen, man tauscht Daten aus, aber nichts bewegt sich. Gello und sein Team vertreten die Ansicht, LAV sei lediglich ein naher Verwandter des HTL-Virus. Und das äußern sie bei jeder Gelegenheit. In Seminaren, in Publikationen, auf Kongressen. LAV als AIDS-Erreger, diese Hypothese weisen sie kategorisch zurück und zwingen dem gesamten Wissenschaftsbetrieb ihre Meinung auf. Auf französischer Seite versucht man, die Sache auszusitzen und sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Es müssen weitere Fortschritte erzielt und Beweise gesammelt werden, um endlich Gehör zu finden. Auf Initiative von Willy Rosenbaum trifft sich Luc Montagnier in Paris mit David Klatzmann und Jean-Claude Glückmann. Der eine ist Immunologe, der andere Epidemiologe. Beide hatten Rosenbaum im Fall des erkrankten Flugbegleiters unterstützt, der im Juni 1981 die Sprechstunde im Claude-Bernard-Krankenhaus aufgesucht hatte. Gemeinsam waren sie der Ursache für die Immunschwäche des jungen Mannes nachgegangen. Klatzmann und Glückmann hatten außerdem an den ersten Sitzungen der von Rosenbaum ins Leben gerufenen AIDS-Arbeitsgruppe teilgenommen. Diesmal ist das Ziel, den eindeutigen Nachweis zu erbringen, dass LAV der Verursacher von AIDS ist. Es geht darum zu verstehen, wie das Retrovirus das Immunsystem angreift. Sobald sich dieser Zusammenhang zwischen LAV und AIDS herstellen lässt, ist kein Zweifel mehr möglich. Jean-Claude Glückmann und David Klatzmann schließen sich dem Pasteur-Team an, um die Aufgabe anzugehen. Auf der anderen Seite des Atlantiks gibt sich Robert Gallo weiterhin als Teamplayer. Zum Zeichen seines guten Willens lädt er die Pariser Kolleginnen und Kollegen regelmäßig ein, mit ihm auf Kongressen über ihre Arbeit zu referieren. Am 14. September 1983 folgt Luc Montagnier der Einladung als Gastredner auf dem renommierten Kongress in Cold Spring Harbor, unweit von New York. In einem etwa 20-minütigen Vortrag präsentiert der Pasteurianer seine bisherigen Forschungsergebnisse. Unter den amerikanischen Wissenschaftlern hat sich inzwischen die Auffassung durchgesetzt, das von den Franzosen entdeckte Virus sei wahrscheinlich nur das Ergebnis einer Laborkontamination. Wenig überraschend also, dass seine Präsentation vor der versammelten Zunft auf Zweifel und Indifferenz stößt. In gebrochenem Englisch, mit wenig geeignetem Bildmaterial und einem gehörigen Jetlag hat Luc Montagnier Mühe, die französische Entdeckung, neben einem amerikanischen Irrtum, dem der rote Teppich ausgerollt wird, bestehen zu lassen. Noch am selben Tag meldet das Institut Pasteur ein Patent zum Schutz und zur Zulassung eines ersten Testverfahrens an, das sich aus parallelen Forschungen zu den Antikörpern der infizierten Person ergeben hat. Damit ist der französisch-amerikanische Patentstreit eröffnet, der in einer zwiespältigen Mischung aus Kooperation und Wettbewerb wurzelt.